Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. In Ankara haben sich gestern und vorgestern die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten zu ihrem alljährlichen Gipfel getroffen. Im Mittelpunkt stand das Thema Modernisierung und Aufrüstung des Bündnisses. Es wurden Rüstungsdeals in Milliardenhöhe abgeschlossen bzw. verkündet. Außerdem ging es um die aktuellen Kriege in der Ukraine und gegen den Iran. Zu Beginn des Gipfels waren die Spannungen zwischen den USA unter Donald Trump und dem Rest der NATO-Staaten mit Händen zu greifen. Ein ranghoher NATO-Diplomat wurde von einer Zeitung mit den Worten zitiert: Bei diesem Gipfel ist Showtime. Was ist nun am Ende rausgekommen? Darüber spreche ich mit Harald Kujat, General AD der deutschen Luftwaffe und von 2002 bis 2005 auch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses und des NATO-Russland-Rates. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Kujat, zu Beginn des Gipfels in Ankara hatte US-Präsident Trump die Europäer ja erstmal abgewatscht, weil sie ihn beim Iran-Feldzug nicht unterstützt hätten. Da lag erstmal große Spannung in der Luft und manch einer hat vielleicht auch schon den offenen Bruch befürchtet. Doch ganz so schlimm kam es dann offenbar doch nicht. Laut Friedrich Merz hat am Ende Donald Trump sogar von Liebe, die in der Luft liegen würde, gesprochen. Also haben die Europäer offenbar doch einen Draht zu Trump gefunden.
Ich weiß nicht, ob sie einen Draht zu Trump gefunden haben. Jedenfalls sehen wir, dass sich die Äußerungen des amerikanischen Präsidenten im Stundentakt ändern. Das kommt immer auf die Umstände an. Aber ganz konkret zu Ihrer Frage, liegt ein Bruch in der Luft? Es ist schon so, dass die Allianz sich in einer Zerreißprobe befindet. Aber die Amerikaner sind nicht Mitglieder der Allianz, haben auch keine Truppen in Europa stationiert, weil sie die Europäer besonders lieben, sondern weil sie Interessen haben. Und solange diese Interessen bestehen, werden sie auch in der NATO bleiben. Ich habe also keine Bedenken, dass sich da in nächster Zeit irgendetwas ändert.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz beschwor vor dem Gipfel den Geist von Ankara und sprach anschließend dann von einer neuen, stärkeren, europäischeren NATO. Was bedeutet das konkret?
Ich bin schon der Meinung, dass die Europäer mehr für ihre eigene Verteidigung leisten müssen, also den europäischen Pfeiler in der Allianz stärken. Ich gehe ja sogar so weit, schon seit Jahren, dass ich davon spreche, die Europäer müssen den Willen und die Kraft aufbringen zur Selbstbehauptung, und zwar politisch, wirtschaftlich, technologisch und zum Teil ja auch militärisch. Auf diesem Weg befinden wir uns. Und das hat sehr viel zu tun mit der geopolitischen Entwicklung und insbesondere natürlich damit zu tun, dass auf dem europäischen Kontinent ein Krieg stattfindet. Insofern ist diese Richtung, die hier eingeschlagen wird, richtig. Es bedeutet aber nicht, dass wir dann auf den Beitrag der Vereinigten Staaten zur gemeinsamen Bündnisverteidigung verzichten könnten. Wir müssen alles tun, damit die Amerikaner bei der Stange bleiben.
Im Rahmen dieses NATO-Gipfels von Ankara wurden Rüstungsverträge im Wert von über 50 Milliarden Dollar unterzeichnet. Weitere wurden angekündigt. Die NATO-Staaten versorgen die Rüstungsindustrie derzeit mit Aufträgen, als gäbe es kein Morgen. Was steckt dahinter, hinter dieser Aufrüstung auf Kosten der Steuerzahler? Glauben die Staats- und Regierungschefs tatsächlich an diese Bedrohung aus Russland? Will man deshalb kriegstüchtig werden? Also bereitet man sich tatsächlich auf einen Angriff Russlands auf NATO-Gebiet vor oder geht es nur darum, der Rüstungsindustrie Milliarden an Steuergeldern zuzuschanzen?
Hier gibt es zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen der Vereinigten Staaten und der Europäer. Die Vereinigten Staaten sehen dies Ganze als das Aufblähen der Rüstungsindustrie, den Kauf insbesondere von amerikanischen Waffen, sehen sie in erster Linie als ein Geschäftsmodell. Und das hängt eben auch mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Die Amerikaner haben ihre Unterstützung weitgehend reduziert. Die Europäer haben die finanziellen und materiellen Lasten übernommen. Und das bedeutet eben auch, dass hier mehr investiert werden muss. Und vor allen Dingen, das wird auch in der Gipfelerklärung betont, eine engere Zusammenarbeit stattfinden muss. Die Europäer begründen das in erster Linie mit der Bedrohungsperzeption. Russland könnte 2029, einige sagen sogar früher, in der Lage sein, die NATO oder Westeuropa anzugreifen. Die Amerikaner, wie gesagt, sehen das als Geschäftsmodell. Die amerikanische Bedrohungsperzeption ist eine andere. In allen Bedrohungsanalysen der vergangenen Jahre und auch der diesjährigen der Vereinigten Staaten heißt es, dass Russland weder über die Fähigkeit verfügt, noch die Absicht hat, einen solchen Angriff zu starten. Also hier geht die Bewertung auseinander. am Ende, und das ist ja offensichtlich entscheidend, in diesem kurzen Kommuniqué findet man den kleinsten gemeinsamen Nenner, und der bedeutet, wir investieren und wir kaufen in den Vereinigten Staaten, jedenfalls soweit die Europäer betroffen sind.
Der Ukraine wurden auf dem Gipfel weitere 140 Milliarden Euro versprochen von den NATO-Partnern. In der Gipfelerklärung heißt es auch, die Ukraine trägt zur transatlantischen Sicherheit bei und die Alliierten stehen geschlossen in unserer unerschütterlichen Unterstützung für die Ukraine bei der Verteidigung ihrer Freiheit, Souveränität und territorialen Unversehrtheit. Was trägt denn die Ukraine zur transatlantischen Sicherheit bei und was bedeutet diese Satzkonstruktion?
Das ist völliger Unsinn. Die Ukraine trägt überhaupt nichts zur nordatlantischen Sicherheit bei, im Gegenteil. Die Ukraine hat über Jahre, seit Beginn des Krieges, immer wieder versucht, diesen Krieg in der Ukraine zu einem Krieg um die Ukraine auf ganz Europa auszuweiten. Da gibt es also ganz konkrete Beispiele. Da sind einmal die Angriffe auf das interkontinentalstrategische Frühwarnsystem Russlands, auf die strategische Bomberflotte Russlands. Da ist der Versuch gewesen, immer von ihrem Kurs abgewichene Raketen, zum Beispiel ukrainische Patriot-Raketen, als russische Angriffsraketen zu deklarieren. Das ist ein Risiko, das hier geschaffen wird, und zwar ganz bewusst geschaffen wird, weil eben auf dem Gefechtsfeld die Lage für die Ukraine desaströs ist. Sie nun versucht, sozusagen als Rettungsanker den Krieg auszuweiten auf ganz Europa. Nicht Sicherheit verbreitet die Ukraine in Europa, sondern Unsicherheit.
Beim letzten NATO-Gipfel in Den Haag war ein NATO-Beitritt der Ukraine noch vage ein Thema für die Zukunft. Diesmal in Ankara steht dazu nichts mehr in der Gipfelerklärung. Ist dieser NATO-Beitritt vom Tisch?
Es ist schon so, dass diese Gipfelerklärung ja sehr kurz ist. Es ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen konnte. Und die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist einer der Punkte, auf denen man sich offensichtlich nicht einigen konnte. Denn die Vereinigten Staaten haben ganz präzise, ganz akkurat erklärt, dass ein Beitritt der Ukraine zur NATO nicht in Frage kommt. Aber für einen Beitritt ist eben nicht nur der Wunsch des Beitrittskandidaten entscheidend, sondern der einzelne Staat, ein europäischer Staat, der den Beitritt anstrebt, muss von allen Mitgliedstaaten im Konsens dazu eingeladen werden. Die Amerikaner sind expressis verbis aus diesem Konsens ausgetreten und es gibt auch andere europäische Staaten, die dies nicht für richtig halten. Die Ukraine ist weder von ihrer Konstitution überhaupt nicht im Einklang mit dem Wertekanon der NATO. Auch die Verfassung schließt eigentlich eine NATO-Mitgliedschaft aus, denn in der Souveränitätserklärung von 1990 und dann in der Unabhängigkeitserklärung wurde ausdrücklich festgehalten, dass die Zukunft der Ukraine die eines neutralen Landes ohne Zugehörigkeit zu einem Militärblock ist. Und das ist auch so in die Präambel der Verfassung eingegangen. Zwar hat die Ukraine 2019 noch einmal eine Änderung vorgenommen, die das Gegenteil feststellt, aber die konstitutiven Grundlagen des ukrainischen Staates sind die eines neutralen Staates, der keinem Militärblock angehört.
Ein anderer Kriegsherd ist gerade wieder neu aufgeflammt. Der Iran wurde in den letzten Tagen von den USA wieder bombardiert und Donald Trump hat das Waffenstillstandsabkommen aufgekündigt. Wie beunruhigend sind diese neuen Entwicklungen in diesem Konflikt?
Ja, ich habe das eigentlich erwartet, dass dieser Krieg jetzt nicht, wie es in dem Memorandum of Understanding heißt, in den nächsten 60 Tagen, dass nicht nur der Waffenstillstand hält, sondern dass am Ende auch ein Ergebnis erzielt wird, mit dem beide Seiten leben. Ich bin sogar der Auffassung, dass selbst wenn es zu einer Beilegung des aktuellen Konflikts käme, damit die politischen Probleme im Mittleren Osten nicht gelöst sind, sondern es wird weiterhin Spannungen geben, einfach aus dem Verhältnis Israels mit den arabischen Staaten, insbesondere mit dem Iran und der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten ein enger Verbündeter Israels sind, aber auch, weil die Frage der Nuklearanreicherung für den möglichen Bau einer Nuklearwaffe immer wieder sozusagen als großes Fragezeichen bestehen bleiben wird. Der Iran hatte keine Nuklearwaffen gebaut, verfügte auch nicht darüber und trotzdem ist es zu diesem Krieg gekommen. Oder vielleicht könnte ich sogar zynisch sagen, deshalb ist es zu diesem Krieg gekommen. Denn die Lehre, die der Iran aus diesem Angriff ziehen wird, ist natürlich die, wenn wir eine Nuklearmacht wären, dann wären wir nicht angegriffen worden. Also man könnte hier auch das Beispiel Nordkorea nehmen. Nordkorea rüstet gewaltig auf, sowohl mit Raketen als auch mit nuklearen Gefechtsköpfen. Und Nordkorea fühlt sich völlig sicher in dieser Konstitution. Also im Grunde hat dieser Krieg, selbst wenn er zu einem Ergebnis führt, und das Ergebnis kann ja eigentlich nur das sein, was noch einen Tag vor Beginn des Krieges war, also freie Durchfahrt durch die Straße von Hormuz, und der Iran verzichtet unter kontrollierten Bedingungen auf den Bau von Nuklearwaffen. Aber auch dann werden die Spannungen weiter bestehen, die politischen Spannungen. Um es wieder in einer Kurzformel zu sagen, selbst wenn die militärischen Aktivitäten zum Stillstand gebracht werden, werden die politischen Spannungen weiter bestehen. Und das Risiko, dass dieser Konflikt wieder in Zukunft noch einmal aufflammt, dieses Risiko sehe ich als sehr, sehr realistisch an.
Gleich zu Beginn des NATO-Gipfels in Ankara hat Donald Trump wieder seine Grönland-Ambitionen bekräftigt. Ist das jetzt so ein Gerede, was immer wieder kommt, oder steckt da mehr dahinter? Also die europäischen NATO-Partner halten da ja dagegen. Aber könnte es passieren, dass sich da der Wind noch dreht, was Grönland betrifft?
Die Vereinigten Staaten haben ja die Möglichkeit, Stationen, auch Truppen und Einrichtungen auf Grönland zu stationieren. Das ist ja auch der Fall, obwohl in den letzten Jahren einiges abgebaut wurde. Es gibt da entsprechende Verträge, die weit zurückreichen. Aber der Ansatz von Trump ist ein anderer. Ihm geht es nicht darum, die strategische Lage Grönlands zu nutzen. Das könnte er ohne weiteres. Trump denkt in Hemisphären. Und die amerikanische Hemisphäre sollte so groß wie möglich sein. Dazu gehört eben Grönland. Dazu gehört ja aus seiner Sicht sogar Kanada. Und wir sehen das auch, diese Einstellung gegenüber Mexiko und natürlich die insgesamt gegenüber Südamerika. Dieses Hemisphärendenken ist gerade für einen Mitgliedstaat, und zwar für einen führenden Mitgliedstaat der NATO, ein äußerst gefährliches Vorgehen, weil es nämlich zu einer Konfliktsituation innerhalb der Allianz führen kann. Und die Verbündeten der Vereinigten Staaten und die Verbündeten Dänemarks müssten sich irgendwann einmal entscheiden, auf wessen Seite sie stehen. Und eigentlich nach den völkerrechtlichen Umständen können sie nur auf der Seite Dänemarks stehen. Wenn dieses Ziel nicht aufgegeben wird von Trump, und ich gehe davon aus, dass er weiter darauf beharren wird, ist dies der eigentlich kritische Punkt innerhalb der Allianz, der zu dieser Zerreißprobe führen könnte, die ich vorhin erwähnt habe.
Spanien hat ja von Donald Trump eine ziemliche Breitseite abgekriegt. Die USA würden sämtlichen Handel mit Spanien einstellen, weil Madrid sich nicht genug in die NATO einbringe. Wie ernst zu nehmen ist dieser Affront?
Ja, zunächst mal ist es ein klarer Verstoß gegen den NATO-Vertrag. Denn Artikel 2 des NATO-Vertrags bestimmt, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Verbündeten sozusagen auf normale Weise nicht nur geregelt, sondern verbessert werden sollten. Und diese Drohung, sozusagen wirtschaftliche Maßnahmen gegen einen Verbündeten zu ergreifen, der aus Sicht der Vereinigten Staaten nicht genug für das Bündnis leistet, ist auch ein Verstoß gegen ein tragendes Prinzip der Allianz. Die Allianz steht sozusagen auf zwei Säulen. Die eine ist die politische Säule der Solidarität untereinander. Die andere Säule ist die militärische Organisation mit der Kommandostruktur und allem, was dazugehört. Dieses ist ein Verstoß gegen die erste Säule, nämlich der Solidarität innerhalb der Allianz. Zur Ergänzung, dieses ist ein Bündnis souveräner Staaten. Es ist keine supranationale Organisation, die von einem Hegemon wie die Vereinigten Staaten regiert werden könnte. Aber Trump tut genau so, als sei er hat sogar, glaube ich, neulich gesagt, ich bin hier der Boss der NATO. Das ist er nicht. Die Vereinigten Staaten haben das gleiche Gewicht in der Allianz wie jedes andere Mitglied der NATO, wie jeder andere Verbündete und nicht mehr und nicht weniger.
Über den NATO-Gipfel von Ankara sprach ich mit dem General AD der deutschen Luftwaffe, Harald Kujat. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.